Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans, zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth, ich bin Ihr Chefreporter bei Ostseewelle, aber nicht nur das, sondern natürlich auch noch Feuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo und auch Vorsitzender sogar von unserem Förderverein. Also Feuerwehr bestimmt natürlich auch mein Leben. Ja, und in dieser Folge bin ich zu Gast bei Robert Hinrichs. Er ist Wehrführer oder Gemeindewehrführer sogar der Feuerwehr Dummersdorf und mit im Einsatzbereich ist auch die JVA Waldeck. Die Justizvollzugsanstalt ist die größte bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Da sitzen wirklich die ganz schweren Jungs drin. Und wenn es da mal brennt, dann müssen da die Dummersdorfer Kameraden hin. Und das wahrscheinlich auch mit einem mulmigen Gefühl. Ich bin aber natürlich auch immer wieder auf der Suche nach Gesprächspartnern für die nächsten Podcast-Folgen. Also wenn ihr mal Lust habt mitzumachen, dann meldet euch doch gerne hier bei Ostseewelle. Schickt einfach eine Mail an feuerwehr@ostseewelle.de und dann reden wir über eure Einsätze, über eure Feuerwehr oder was euch natürlich in Sachen Feuerwehr oder Blaulicht so besonders macht. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Wassermarsch, der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stuth. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich habe wieder Besuch hier im wunderbaren Ostseewelle-Studio mit Blick auf die Warnow. Robert Hinrichs ist dabei. Und zwar, du bist Gemeindewehrführer der Gemeinde Dummersdorf.
Das ist richtig.
Sehr schön. Robert, herzlich willkommen. Ich glaube, eine Weile kennen wir uns schon.
Ja.
Ja, doch. Ein paar Jahre. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre bei der Feuerwehr. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich, dass du da bist. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, mit wunderbarem Blick. Bisschen neidisch wird man hier, glaube ich, oder?
Ja, aber wenn man schon so lange an der Ostseeküste wohnt, ne?
Dann ist dann auch quasi nichts Besonderes mehr.
So ist es.
Gut, Robert, es geht natürlich, wir wollen dich vorstellen, wir wollen deine Gemeindefeuerwehr vorstellen, wir wollen aber auch, und deswegen sind wir auch dazu gekommen, ihr hattet jetzt vergangene Woche gerade einen Einsatz in der JVA Waldeck. Wir haben dieses Thema Gefängnis ja schon mal ganz kurz mit Holger Gardinger angesprochen, das ist ja der Wehrführer von Bützow. Die haben ja auch einen Knast sozusagen in ihr Einsatzgebiet, aber ihr habt das größte und sicherste Gefängnis in Mecklenburg-Vorpommern mit dabei, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber wollen wir dich erstmal vorstellen, ja, wie alt bist du, was machst du beruflich, wie bist du zur Feuerwehr auch gekommen, aber wir starten mal, wie alt bist du und was machst du beruflich?
Ja, also ich bin lockerflockige 40 Jahre alt.
Junge Hüpfer noch.
Ja, ja. Bin mein Leben lang schon im Vertrieb tätig, jetzt im Feuerwehrvertrieb, also Feuerwehrausrüstung. Mhm. Und ja, hab quasi Hobby zum Beruf gemacht, ne?
Ja.
So, wenn man so will.
Du bist jetzt Gemeindewehrführer seit 2018?
17.
Gemeindewehrführer in Dummersdorf. Wie bist du aber zur Feuerwehr gekommen? So ganz klassisch über Kinder- und Jugendfeuerwehr oder bestand die Familie schon, Papa, Opa, alle aus Feuerwehr oder wie war es bei dir?
Nein, tatsächlich ganz klassisch über die Jugendfeuerwehr, über einen Kumpel, komm doch mal mit, ne? Mit 10 Jahren haben wir da angefangen. Hab das tatsächlich nur 3 Jahre durchgezogen, weil ich dann andere Hobbys für mich entdeckt habe. Hab viel Handball gespielt, Fußball gespielt und so weiter und das hat natürlich zeitlich alles nicht so gepasst. Aber am Ende auch wieder durch den Sport wieder zurück zur Feuerwehr gefunden, als ich 16 war, über den Volleyball, über den Dienstsport und ja, seitdem bin ich dann durchweg in der Freiwilligen Feuerwehr.
Sehr schön. Dann irgendwann wahrscheinlich vom Gemeindewehrführer, Ortswehrführer von?
Von der Ortsfeuerwehr Dummersdorf, davor Jugendwart, Gemeindejugendwart. Also ich habe irgendwie versucht, alles mitzunehmen.
Alles irgendwie mitzunehmen, sehr schön. Zur Gemeinde Dummersdorf gehören wie viele Ortsteile insgesamt?
27 Ortsteile, knapp 8000 Einwohner. Von der Fläche so groß wie Rostock ohne Warnemünde gerechnet ungefähr. Mhm. Also ein relativ großes Gebiet, was wir da haben. Und insgesamt 10 Ortsfeuerwehren haben wir.
Das sind welche?
Das sind Karwitzdorf, Dammreetz, Prisannewitz, Großportrems, Göldenitz, Lieblingshof, Petschow, Schlage-Pankelow, Kessin. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Dummersdorf habe ich vergessen.
Sehr schön. Gut. Und ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, du sagtest, also so groß wie die Hansestadt Rostock, ihr habt ja auch ein unheimlich großes Aufgabengebiet. Wenn ich überlege, also wenn ich jetzt mal sozusagen gedanklich auf die Karte schaue, ihr habt die Autobahn 19. Ihr habt die A20 auf jeden Fall mit dabei, ihr habt Bundesstraße mit am Start oder ehemalige Bundesstraße mit der BNR3 zum Beispiel auch. Dann habt ihr die Warnow als Fluss, Kessin liegt ja zum Beispiel auch direkt an der Warnow. Dann habt ihr eine Eisenbahnstrecke und ihr habt verschiedene Seen bei euch im Aufgabenbereich. Also das heißt, es gibt ordentlich zu tun, oder?
Ja, grundsätzlich sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt, ne? Was so Gefahrenmöglichkeiten angeht, was die Gefahrenabwehr angeht. Industriegebiet hast du oder Gewerbegebiet ist noch groß dabei bei uns, was da dazugehört, ne? Weil wir ja so gut gelegen sind mit dem Autobahnkreuz, dass da gerade viele Speditionen und so weiter unterwegs sind. Aber ansonsten sind wir ganz froh, dass wir auch 10 Ortsfeuerwehren haben, um diese ganzen Aufgabenbereiche auch abzuarbeiten. Weil man kann sich vorstellen, wenn das nur in einer Feuerwehr liegen würde, die hätten Tag und Nacht zu tun und das für eine freiwillige Feuerwehr doch schon ziemlich hart.
Ja. Wie würdest du deine Feuerwehren sonst so beschreiben? Also wie seid ihr technisch auch ausgestattet? Bist du als Gemeindewehrführer da zufrieden? Also habt ihr auch was vom Kuchen Landesbeschaffung abgekriegt, oder?
Ja, natürlich. Auch wir brauchten natürlich Ersatzbeschaffung. Wir haben über 20 Fahrzeuge bei uns in den Feuerwehren. Dementsprechend haben wir von den TSFW 2 Stück bekommen. Mhm. Wir haben von der Drehleiter einen Teil abbekommen, Gott sei Dank. Das war es auch von der Landesbeschaffung tatsächlich.
Ja, aber sonst, so die Gemeinden sind jetzt nicht so knauserig. Also ich sage mal, was heißt knauserig? Es gibt ja, muss zugeben, es gibt ja auch Gemeinden, die haben Sportplatz, Kunstrasen, Flutlicht und im Stall der Feuerwehr steht noch ein W50. Also sowas gibt es ja auch, aber das ist wahrscheinlich bei euch sehr ausgeglichen, oder?
Ja, ich würde mal sagen, die Gemeinde Dummersdorf ist da wohl, sind die Einäugigen unter den Blinden, so würde ich es mal behaupten. Wir haben neben dem Kunstrasenplatz, der eine Flutlichtbeleuchtung hat, auch eine gut ausgestattete Feuerwehr. Ganz klar muss man da auch sagen, dass wir mit unseren Gemeinden Vertretern, die wir haben und auch den Bürgermeistern wirklich einen guten Griff gemacht haben und auch wissen, dass die auf uns zählen und wir uns auch auf die verlassen können, was finanzielle Ausstattung angeht.
Ja, zumal ja auch, du sagtest, mit den Gewerbegebieten bei euch sicherlich auch Geld in die Gemeindekasse fließt. Und wenn ich dann überlege, also alleine, wenn man mal guckt, an der A20, ihr habt einen großen Autohof, ihr habt Norma Logistiklager dort, also wo Mecklenburg-Vorpommern ja von beliefert wird, ihr habt Amazon jetzt neu mit dabei. Das sind zum einen natürlich Einnahmen für die Gemeinde, aber zum anderen natürlich auch für euch natürlich Arbeit im Endeffekt, die das bedeutet. Und wenn ich dann A19 schaue, da geht es ja weiter mit Gewerbe.
Ja, also grundsätzlich ist es schon eine Riesenaufgabe, auch gerade jetzt mit den Großgewerbebetrieben wie Amazon oder auch Norma oder vielleicht auch zukünftig das Rechenzentrum, war ja auch schon mal im Gespräch, beziehungsweise ist im Gespräch. Wir wissen das und wir haben viele Begehungen, viele Vor-Ort-Besichtigungen auch mit unseren Kameraden, damit wir, gerade wenn da mal eine Schadenslage ist, dass wir da auch entsprechend reagieren können. Man muss versuchen, irgendwie die Waage auch zu halten, um das mal ganz klar zu sagen. Irgendwann ist auch, ich sag mal, unsere Manpower, natürlich wollen wir die Frauen nicht vergessen, aber das ist ja umgangssprachlich, ist das für uns auch irgendwann kritisch, ne? Wir müssen tagsüber verfügbar sein in einer gewissen Anzahl und stellen uns vor Herausforderungen tatsächlich.
Ja. Was würdest du so als große Herausforderung aussehen, wenn wir jetzt mal auf so ein Logistiklager gucken? Mhm. Habt ihr da viele Einsätze oder was sind auch so die besonderen Herausforderungen?
Also, wenn wir jetzt mal das Norma-Logistikzentrum nehmen als letztgebautes Logistikzentrum, die Brandgefahrenabwehr ist schon relativ gut durch den baulichen Brandschutz gelöst. Wir haben aber auch gelernt, dass es nochmal eine Schippe oben drauf gibt, wenn man sich Amazon anguckt, die das nicht nach deutschen Standards gemacht haben, sondern den deutschen Standard nochmal deutlich übertroffen haben. Ja. Mit doppelter Besprinklerung und so weiter. Also all solchen Sachen, die da wichtig sind. Wir sind da im Trinkwasserschutzbereich, das muss also auch beachtet werden, dass kein Löschwasser nach außen dringen darf oder ins Freie gehen darf. Das sind alles so Punkte, die den baulichen Brandschutz natürlich schwieriger machen, aber für uns umso besser. Und bis heute können wir sagen, dass wir keine schwerwiegenden Einsätze in diesen großen Gebäuden hatten.
Ja, ne? Das denkt man ja doch meistens, wenn du so ein großes Ding da wie stehen hast, dass da was passieren kann. Aber dann sind es wahrscheinlich doch oft eher die kleinen Sachen, wo es denn mal brennt, dass eine Gartenlaube ist, ein Wohnungsbrand, Hausbrand oder was auch immer mit dabei ist. A20, A19, also A19, wenn ich mal zurückgucke, wart ihr mit bei damals beim Sandsturmunfall auch?
Ja, ich auch persönlich.
Was hast du für Erinnerungen, wenn du da zurückdenkst?
Es ist ja Gott sei Dank schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, Wehrführer war ich da noch nicht, also Ortswehrführer war ich da noch nicht, aber kurz davor. Das ist natürlich eine Situation, die wirklich surreal ist, ne? Also das malt man sich ja nicht in den kühnsten Vorstellungen aus, dass man sowas mal miterlebt. Ist alles sehr, sehr tragisch und während des Einsatzes ist es so eine Art Abarbeitung, die du die ganze Zeit machst, also gar nicht darüber nachdenkst. Das Wichtige ist, dass wir danach viel und ausgiebig gesprochen haben miteinander, um das alles so zu verarbeiten, beziehungsweise auch zu sagen, warum war das so, was ist da passiert, wie kann das dazu kommen und so weiter. Ich hatte damals eine Arbeitskollegin, die war mit in dem Unfall, deswegen war ich quasi live informiert, weil die ständig mit mir telefoniert hat, während ich mich zum Feuerwehrgerätehaus begeben habe, die mir das alles beschrieben hat und selbst da wusste ich nicht, was nach ihrer Beschreibung her, wie groß das geworden ist. Und das ist natürlich total schrecklich, was da am Ende passiert ist.
Ja, wir hatten das auch, ich kann mich daran erinnern, an den Tag, ich war hier im Studio und bei uns haben die Hörer hier angerufen und haben gesagt, Achtung, Sandsturm auf der A19, man sieht nichts mehr und so weiter. Und dann wirklich 30 Sekunden später kamen die ersten Anrufe rein, schwerer Verkehrsunfall auf der A19. Also das ist schon echt, glaube ich, sehr belastend. Aber auch sicherlich schwere Unfälle für euch, auch die ihr auf der A20 auch erlebt habt oder auch auf der B100 oder ehemaligen B103. Deswegen sage ich auch immer wieder, und was du auch sagst, Gespräche, ich finde es so wichtig auch, dass auch vor allem natürlich die Wehrführung dann auch dort den Kameraden sagt, hey, lasst uns reden, wir haben ein PSNV-Team, die natürlich uns dort helfen können, mit denen wir reden können und so weiter. Und das ist, glaube ich, wo ich sage mal, vor 20 Jahren, glaube ich, noch nicht so drauf geguckt wurde, auf diese Einsatznachbereitung. Und die finde ich total wichtig, weil, glaube ich, es auch Kameraden gibt, die irgendwann mal sagen, ich kann das nicht mehr, ich muss jetzt was anderes machen. Ja, ansonsten, wie würdest du euch als Gemeindefeuerwehr so aufgestellt sehen, was auch den Nachwuchs betrifft? Zieht ihr viele Kameraden aus dem Nachwuchs in den aktiven Dienst? Gelingt euch das oder wie sieht's da aus? Also bist du sonst auch mit der personellen Ausstattung so zufrieden oder mehr könnte es natürlich immer sein, brauchen wir nicht drüber reden.
Also grundsätzlich ist es so, wenn man unsere Zahlen liest, wir sind insgesamt 450, knapp 480 Mitglieder in der Gemeindefeuerwehr Dummersdorf, davon sind 250 aktive, 50 in der Senioren- oder Ehrenabteilung, der Rest ist Kinder- und Jugendfeuerwehr. Klingt erstmal super, die Zahl. Aber wir wissen alle, Tageseinsatzbereitschaft und so weiter, das sind alles Themen, die uns da natürlich beschäftigen. Unsere Jugendarbeit, möchte ich mal sagen, ist hervorragend. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben gerade unser Jugendzeltlager absolviert in der ersten Ferienwoche mit über 80 Teilnehmern wieder. Also unsere Jugend- und Kinderarbeit funktioniert. Das Problem, also das grundsätzliche Problem ist, wir haben sie in der Jugendfeuerwehr bis 16, bis sie aus der Schule gehen oder weiterführende Schule machen. Oder eine Ausbildung anfangen oder ein Studium anfangen oder sonst irgendwas. Und meistens ist das ja nicht hier um die Ecke. Also Rostock wäre schön, ne? Oder direkt in der Gemeinde, wenn sie da einen Ausbildungsplatz finden würden. Das haben wir. Es ist aber natürlich nicht so, dass wir sagen können, von 10 Jugendfeuerwehrmitgliedern kommen 8 in die Erwachsenenfeuerwehr. Ja. Das haben wir leider nicht. Man kann so einen Schluss, ich sag mal so 2 von 10, die man weiterführend in der Feuerwehr hat.
Aber selbst das ist ja auch schon gut und bringt dann natürlich auch ein Stückchen weiter, wenn man da dann auf die Leute zurückgreifen kann. Wir werden gleich noch auf das Thema JVA Waldeck zu sprechen kommen und natürlich auch noch auf Einsätze, die ihr so erlebt habt. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kriewitz bekam jetzt von Innenminister Christian Pegel einen Förderbescheid über 7.000 Euro aus dem Bürgerfonds. Mit dem Geld wird der Bau einer Terrasse am Gerätehaus der Ortswehr Wessin gefördert. In Neustrelitz kehrt auch weiter keine Ruhe ein. Erst vor wenigen Wochen war da Ortswehrführer Thomas Tschirch von seinem Amt zurückgetreten. Nach langen Gesprächen mit der Kreiswehrführung kann er sich jetzt aber vorstellen, das Amt wieder anzutreten. Allerdings ist das nicht möglich, erklärte jetzt Bürgermeister Andreas Grund. Einen ungewöhnlichen Fund hat die Satower Feuerwehr bei einer Übung gemacht. In der Nähe von Radegast entdeckte ein Kamerad in einem Windpark eine Cannabisplantage. Die Polizei stellte dann insgesamt 50 Pflanzen sicher. Wer die Plantage dort betrieben hat, ist noch unklar.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, bei mir ist immer noch Robert Hinrichs zu Gast, Gemeindewehrführer der Gemeinde Dummersdorf im Landkreis Rostock. Also die Dummersdorf nicht kennen, liegt so ein bisschen südlich von Rostock, direkt am Autobahnkreuz A20, A19 Kreuz Rostock. Da, wo es hunderte Wildschweine, glaube ich, gibt an diesem Autobahnkreuz. Das melden uns zumindest immer unsere Autofahrer, unsere Hörer und sagen immer, Wildschwein da und so weiter. Und ich glaube, dort steht auch immer der fieseste Blitz in Mecklenburg-Vorpommern, direkt unter der Brücke, also quasi A19, direkt unter der A20-Brücke, wo 40 sind, wo keine Sau 40 fährt. Ja, aber die müssen sich da so dumm und dusselig verdienen, die kommen da, glaube ich, mit dem Fotografieren gar nicht hinterher. Nein, aber wir wollen mal darauf natürlich zu sprechen kommen. Also wir wissen, dass natürlich in vielen Gemeinden ohne die Feuerwehr nichts los wäre. Brauchen wir uns vormachen. Es gibt natürlich auch, das muss man auch natürlich nochmal sagen, das sehen wir auch bei unserer Aktion Scheine für Vereine, dass es natürlich auch ganz, ganz viel Brauchtumsvereine gibt, Dorfvereine, die natürlich das Dorfleben prägen. Wie ist das bei euch in der Gemeinde, was so die Feuerwehren betrifft? Also wie seid ihr mit dabei? Wie engagiert ihr euch da? Oder was gibt es auch, was die Feuerwehr vielleicht veranstaltet?
Ja, also grundsätzlich machen ist auch bei uns so, dass die Feuerwehren einen großen Teil der kulturellen Zusammenarbeit mit allen quasi darstellt. Neben vielen Dorffesten, Osterfeuer, Oktoberfeuer, Tannenbaum verbrennen, was haben wir noch? Wir haben Strohballenfest und was es nicht alles gibt, in den Ortsteilen verschieden. Ja. Die Feuerwehren haben natürlich auch Möglichkeiten gesucht, um für sich und ihre Kameradschaft was Gutes zu tun, dementsprechend auch Fördervereine gegründet für die Feuerwehren. Das ist gut und das ist auch wichtig, dass wir das haben. Und gerade aus diesen Fördervereinen heraus wird halt viel gemacht für Kinder- und Jugendarbeit. Wir sind in den Schulen, also in unseren Schulen. By the way, die Gemeinde Dummersdorf wird jetzt eine neue Grundschule eröffnen.
Ja.
Auch gut. Und irgendwann werden wir Gymnasialtal haben. Ist noch besser. Also auch da macht die Gemeinde Dummersdorf viel. Aber unsere Feuerwehren machen quasi, ich sag mal, die ganzen Veranstaltungen, die so im Jahr sind, werden auf alle Fälle von der Feuerwehr begleitet, wenn nicht auch veranstaltet.
Ja, gut, also es ist ja in ganz, ganz vielen Dörfern auch so bei uns, ja, selbst an Kritzmo, wo ich ja herkomme, auch, also Osterfeuer und Tannenbaumverbrennen, was du halt alles sagtest, was wir denn jetzt als Förderverein auch in diesem Fall jetzt neu dann veranstalten. Wenn du jetzt mal guckst auf deine Vergangenheit sozusagen Feuerwehrmann, gibt es einen Einsatz, der dich besonders geprägt hat?
Also emotional geprägt ist natürlich der Autobahnunfall, der Sandsturm, dann den einen oder anderen Badetoten, den wir in der Warnow hatten. Lustige Sachen wie eine Schwanenrettung zum Beispiel, die einem lustig prägen.
Wieso? Was war?
Naja, ich war gerade, glaube ich, Ortsverführer geworden und wir wurden zu einer Schwanenrettung auf einem Löschteich gerufen. In Beselin war das. Wir hatten, ihr kennt es vielleicht von früher, diese alten DDR-Schlauchboote, die man als Feuerwehr hatte, das hatten wir. Ne?
Ja.
Dann haben wir da zwei Kameraden quasi raufgesetzt mit Paddel und Netz und wir haben dann, ich glaube, über mehrere Stunden versucht, diesen Schwan zu fangen, bis er sich irgendwann dazu entschieden hat, er ist gar nicht verletzt, sondern er fliegt einfach selber weg. Und irgendwie, weiß ich nicht warum, aber das wurde wohl irgendwie mit der Kamera aufgezeichnet und ich weiß auch nicht mal wer, also ich weiß, dass die Presse da war und ein Interview mit mir gemacht hat, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass sie uns gefilmt haben. Und irgendwann lief bei einem Fernsehsender, die sowas öfter mal zeigen, lief das plötzlich und ich kriegte von allen Seiten irgendwie Anrufe oder Nachrichten, ich soll mal bitte gucken, ich bin im Fernsehen. Und da war halt diese Schwanenrettung, das war sehr, sehr lustig und damit werde ich tatsächlich heute auch noch gerne aufgezogen, wenn wir irgendwie eine Tierrettung oder sonst irgendwas haben.
Das ist generell auch lustig, wenn man auch sieht, wie die Fernsehsender auch wieder recyceln sozusagen. Ich habe mal bei Barbara Salisch mitgemacht, vor 15 Jahren war ich Bauer Jürgen Opphusen, ich weiß heute noch. Zwei Frauen haben sich um mich gekloppt quasi, das kann ich natürlich verstehen, nein, aber und da war es, und das zeigt jetzt, Sat.1 Gold hat das neulich zum Beispiel wieder gezeigt und jetzt wundert man sich und wenn man dann WhatsApp kriegt und denkt, wer alles Sat.1 Gold guckt, das ist immer total lustig. Ja, ansonsten, wenn ihr jetzt mal raufguckt auf die Warnow, gibt es ja auch wahrscheinlich Besonderheiten für euch als Feuerwehr, Trinkwasserschutzgebiet. Gerade wenn da irgendwie was ausläuft, müsst ihr natürlich ran, oder?
Ja, also das ist natürlich, dadurch, dass es die einzige Trinkwasserquelle ist für die Hansestadt Rostock, ist das natürlich ein sehr hochgeschütztes Gebiet, logischerweise. Wir sind natürlich da auch mit der Hansestadt Rostock, dem Brand- und Katastrophenschutz, mehr in Kontakt, weil die müssen dann ja auch entsprechend zumachen, dass keine Fremdstoffe ins Trinkwasser bzw. in die Hansestadt reinkommen. Das geht über Ölschlängel und so weiter. Und da haben wir als Ortsfeuerwehr Kessin, die ja direkt an der Warnow sind, quasi eine Feuerwehr mit Boot und entsprechenden Ölschlängeln und so weiter, dass sie gerade solche Gefahren abwehren können. Wir hatten vor, ich glaube, 15, 20 Jahren war auf einer A20-Brücke, wenn du von Kreuz Rostock in Richtung Rostock Süd fährst, auf der großen A20-Brücke.
Warnow-Talbrücke,
Warnow-Talbrücke, genau. Ich kam hier auf den Namen. Vielen Dank. War ein Milchlasterunfall.
Ja.
Und dann ist quasi die Milch quasi von oben, von der Brücke.
Runtergelaufen.
Runter in die Warnow. Das war so ein spezieller Einsatz, wo wir dann auch unten zumachen mussten und so weiter. Mhm. Aber das sind auch so Dinge, wo man so als Einsatzleiter, ja, Verkehrsunfall, wir retten die Person, aber die Umwelt quasi oder.
Was da hinten noch dran hängt.
Die 200.000 Einwohner in Rostock brauchen ja auch Trinkwasser, das muss man auch miteinander verbinden können. Ne?
Ja, krass.
Also das ist zum Beispiel so.
Ja. Jetzt haben wir ja schon zum Anfang gesagt, ihr habt bei euch die Justizvollzugsanstalt Waldeck, heißt es ja. Ist das glaube ich, das größte Gefängnis in Mecklenburg-Vorpommern.
Ich glaube, ja.
Zumindestens ist es das für die schweren Jungs. Mhm. Also während in Bützow ja die Untersuchungshaft zum Beispiel auch ist und während in Bützow ja doch Leute sind, die eher, ich sage mal, geringe Haftstrafen haben, allerdings auch Sicherungsverwahrung gibt es ja auch in Bützow auch und so weiter, ist natürlich Waldeck Hochsicherheitsgefängnis. Man kommt schnell rein, ich glaube nicht so schnell wieder raus, so sollte es zumindest sein. Aber ihr hattet ja zum Beispiel einen Zellenbrand. Dort, wir haben auch in den Ostseewelle Nachrichten darüber berichtet, ein Tunesier hatte dort seine Zelle mit dem Feuerzeug angezündet, hat gebrannt. Wenn jetzt Einsatz kommt, Feuer in JVA Waldeck, fährt man da mit einem anderen Gefühl hin als zum Feuer nach Kavelsdorf in die Gartenanlage?
Grundsätzlich ja, weil es für den Feuerwehrmann per se ja ein Gebäude ist, wo er eigentlich nie drin ist.
Ja.
Ne? Das heißt, er hat weniger Vorstellungen. Bei einer Wohnung, beim Haus weiß er auch, was er sich dort einlässt.
Ja. Ja,
da sind Anwohner, die Hilfe benötigen. Ne? Aber in so einer JVA-Zelle sitzen ja meistens nicht die drin, die nett und höflich zu anderen gewesen sind.
Die sitzen nicht ohne Grund.
Ne? Sondern, dass sie vielleicht irgendwas Doofes gemacht haben, wofür sie jetzt bestraft worden sind. So.
Ja.
Das Perfide daran ist, du musst es ja genauso abarbeiten wie so ein Wohnungsbrand.
Ja. Für Aber uns? Wie läuft das jetzt ab? Also, Alarm, Feuerwehr fährt raus,
ja.
Ihr fahrt von der ehemaligen BNR3 zum Fuchsbau rein und dann geht das Tor auf gleich.
Ja.
Müsst ihr Handys zum Beispiel auch abgeben oder so? Oder wie läuft das?
Also, bei einer Alarmierung ist es ja nicht so, dass da, ich sag mal, eine Brandmeldeanlage ist, die direkt in die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet ist, sondern die ist ja an die Leitstelle der JVA aufgeschaltet. Und erst wenn eine Bestätigung da ist, dass da ein tatsächlicher Brand ist, leiten die das weiter an die Feuerwehr. An die Feuerwehrleitstelle.
Wenn die das selber auch nicht zum Beispiel nicht in den Griff kriegen mit dem Feuerlöschschutz.
Genau. Also wenn sie es nicht selber bearbeiten können.
Mhm.
Das heißt, wenn wir gerufen werden, können wir schon davon ausgehen, dass auch wirklich was ist.
Ja.
Das ist erstmal der Grundsatz. Und dann ist es so, dass die natürlich ihren Sicherheitsplan haben. Das heißt, Gefangene werden alle weggeschlossen oder weggeführt oder sonst irgendwas. Je nachdem, wo es halt ist. Wenn es in der Werkstatt ist, müssen die natürlich rausgeführt werden und so weiter. Das machen die Beamten alles vor Ort. Und für uns ist die Schleuse quasi das Eingangstor, was sonst für den Gefangenentransport und für alles andere genutzt wird, ist offen. Das heißt, wir fahren direkt durch. Wir fragen höchstens nochmal, welches Haus ist betroffen, weil das wissen wir ja vorher auch nicht. Wir haben ja auch keinen Feuerwehrplan. Kannst du dir ja vorstellen, dass du bei so einem Objekt, so ein Feuerwehrplan hat ja normalerweise, wo es Angriffszonen und Brandabschnitte und so weiter. Das darf natürlich nicht nach außen. Deswegen dürfen wir das auch nicht in der Feuerwehr selbst haben.
Ja.
Das haben wir nur dort vor Ort. Und dementsprechend gibt es diese kurzen Absprachen. Dann ist meistens eine Verbindungsperson, ein Verbindungsbeamter da.
Der mit euch sozusagen, der euch führt.
Genau, weil wir auch keine Schlüsselgewalt haben. Also der gibt uns nicht seinen Schlüssel und sagt, General, hier, könnt ihr machen, was ihr wollt.
Oh, den kann man gut an Mann bringen da.
Auf alle Fälle wäre man sehr begehrt, auf alle Fälle, ja. Und wir brauchen natürlich immer den Beamten dabei. Mhm. Der kann aber auch natürlich nur so weit vorgehen, wie er es selbst auch verträgt. Ne? Die haben jetzt also keine Atemschutzausrüstung, die sie dort tragen. Und haben auch keine Schutzkleidung, die sie tragen, außer das, was sie sonst tragen. Bis zur Rauchgrenze geht. Und dann müssen wir andere Wege und Mittel finden.
Ja.
Wir können natürlich so eine Zellentür nicht einfach aufbrechen. Das geht nicht.
Ja.
Ne? Das wäre ja doof, wenn das also einfach funktionieren würde. Und in der Regel ist das so, also wir fahren direkt durch, machen unsere Feuerwehrarbeit, wir werden von denen unterstützt. Mhm. Wir kriegen nur Informationen, pass auf, da sind noch Gefangene draußen oder sind keine draußen. In der Regel sind alle in ihre Zelle.
Mhm.
Weil die Zellen selbst ein hermetisch abgeriegelter Bereich ist. Ne? Der ist also luftdicht.
Das heißt also, die Gefahr, dass der Brand von einer Zelle zur nächsten überspringt sozusagen, wie es ja beim Wohnungsbrand klassisch ist, dass dir eine Küche anfängt und wenn du Pech hast, plötzlich in der Stube drin ist, die besteht da nicht, oder?
Ist zu fast 100% ausgeschlossen.
Ja.
Wir haben natürlich Versorgungsschächte, ne, wo immer zwei Zellen miteinander verbunden sind. Da könnte Rauch rüberdringen, im schlechtesten Fall. Muss dann aber auch schon ein bisschen gebrannt haben.
Ja.
Also im Prinzip können wir davon ausgehen, wenn eine Zelle brennt, dann brennt auch nur diese Zelle.
Mhm.
Ja? Wenn auf dem Flur was brennt, ist natürlich was anderes. Größer Raum, ne, und so weiter. Aber im Prinzip sind die Insassen, die dort drin sind, in ihren Zellen, wo nichts drin brennt, sicher.
Ja.
Die können die Fenster auch machen, haben Notrufknopf, notfalls und so weiter.
Ja. Wie viele Einsätze habt ihr da so im Jahr?
Also dieses Jahr ist es, glaube ich, schon der dritte gewesen.
Ja.
Ja, es ist komplett unterschiedlich. Aus den Erzählungen meiner Kameraden, die etwas älter sind als ich, die waren da mal vor 20, 25 Jahren. Ich weiß nicht, ich glaube, so lange ist der
Ja, den haben sie gleich irgendwie in den 90er Jahren haben sie das Ding da hingebaut. Ja.
Und da waren sie mal vor Ort. Da hat sich auch einer in der Zelle versucht, also nicht versucht, der hat es gemacht, hat die Zelle angesteckt. Und dort sind sie tatsächlich, du aus der Feuerwehr weißt ja, mit einem B-Rohr vorgegangen.
Ja.
vollen Druck drauf gegeben, weil sie nicht wussten, ob der in der Zelle noch lebt und wie er reagiert und so weiter. Dementsprechend haben sie mit vollem Druck dort gestanden, dann wurde die Zellentür aufgemacht und alles, was geht, an Wasser reingehalten. Ne? Ja. Und dann geguckt, wo ist die Person. Ne? Um auszuschließen, dass sie einem entgegenspringt und versucht zu flüchten. Also das, was man so in Filmen sieht halt. Das ist halt das Problem. Du hast halt als normaler Mensch, denkst du ja gleich, Alter, wenn da so ein Vergewaltiger drin ist oder ein Mörder oder sonst irgendwas, was kann der alles machen? Hat der ein Messer? Ne? Hat er sich irgendwas anderes beschafft und so weiter? Das geht dir natürlich durch den Kopf, da kannst du gar nichts machen.
Das ist logisch, ja.
Wir wissen tatsächlich aber nie, wer die Person dort hinter ist.
Ja, zumal, ich meine, derjenige, der, selbst wenn er euch jetzt angreift, der weiß ja auch, ich komme hier eigentlich nicht weit, weil da sind noch ein paar Türen und dann ist da noch eine riesengroße Mauer, wo er rüber muss. Also deswegen, aber ich würde, glaube ich, auch mit einem mulmigen Gefühl dahin fahren und das, wenn ich da einen Einsatz hätte. So, Einsatz ist jetzt abgearbeitet. Wie ist das jetzt, wenn ihr jetzt wieder raus wollt? Also ihr kommt sicherlich schneller raus als die Gefangenen, davon gehe ich aus. Aber ich glaube schon, die gucken wahrscheinlich auch bei euch rein, ob ihr noch ein Zusatzkamerad plötzlich im Auto sitzt oder wie läuft das?
Also wir als Einsatzführer oder Einsatzleiter sind natürlich darauf angehalten, dass wir erstmal kontrollieren, dass unsere Technik wieder vollständig ist. Wenn wir jetzt so ein Zelt...
Nicht, dass plötzlich eine Heiligentour fehlt.
Sehr doof oder eine Schere vom hydraulischen Rettungswerk. Ja. Nee, sind wir natürlich auch so angehalten, dass wir unsere Fahrzeuge immer wieder komplett haben. Aber wenn wir so einen normalen Zellenbrand haben, ist das eher unproblematisch, wenn das in der Werkstatt brennt. Da sind ja auch andere Werkzeuge, die frei zur Verfügung stehen, tagsüber für die Gefangenen. Dann ist das schon was anderes. Da sollten wir schon gucken, dass auch wirklich alle Teile wieder da sind, wo sie sein müssen. Dann ist ganz wichtig, dass du alle Kameraden mitnimmst. Ne? Wenn du irgendwie einer alleine da drin vergisst, dann...
Ja.
Er wird auf alle Fälle ein Zimmer haben für die Nacht, davon ist auszugehen, aber wahrscheinlich nicht so bequem wie zu Hause. Und beim Rausfahren ist es so, dass wir einzeln durchfahren quasi, kurze Vollzügigkeitskontrolle machen.
Und die wahrscheinlich auch mal hinten reingucken bei euch, ob da noch einer drin ist.
Genau, mal mit dem Spiegel unterhalten oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Das einfach, um sicherzustellen, dass sich keiner unbefugt vom Gelände... Ja.
Aber ich glaube, da muss, glaube ich, auch zwischen euch und den Justizbeamten ein sehr großes Vertrauensverhältnis auch da sein, oder?
Ja, absolut. Wir versuchen ja auch mindestens einmal im Jahr eine Begehung dort in der JVA zu machen, gerade wenn sie irgendwelche neuen Aufteilungen haben oder neue Betriebsteile gebaut haben oder sonst irgendwas, dass wir da auch auf dem neuesten Stand bleiben, was das betrifft.
Ja.
Ne? Und von daher, es gibt einen Sicherheitsbeauftragten dort in der JVA, mit dem sind wir im ständigen Kontakt und ansonsten den einen oder anderen Beamten kennt man natürlich auch.
Ja. Na, bei euch im Dorf wohnt wahrscheinlich auch der ein oder andere.
Richtig.
Das ist ja schließlich ein großer Arbeitgeber da. Aber wo wir schon sagen, wir haben ja die JVA Walde, dann haben wir das nächste große Behördenzentrum ja auch bei euch. Und zwar das Polizeipräsidium Rostock mit Wasserschutzpolizei mit drin. Dann haben wir Autobahnpolizeirevier da mit drin. Wahrscheinlich auch für euch nochmal auch ein Objekt, was vor Herausforderungen steht, oder?
Ja, und quasi direkt vor dem Gelände noch das alte Gebäude für die Stasi-Unterlagen, wo auch noch wirklich viele Unterlagen liegen, die schützenswert sind. Demnächst noch eine Schießhalle, wird ja auch gerade gebaut. Also von daher sind das schon spannende Objekte. Und auch da ist es im Prinzip so, dass wir als Feuerwehr natürlich darauf kommen und uns alles angucken können, aber keine Feuerwehrpläne per se haben, um uns vorzubereiten auf die Einsatzlagen, sondern das können wir erst alles vor Ort bekommen, weil natürlich gerade Funktechnik, also sehr sensible Funktechnik dort ist und so weiter, wo wir auch nie alleine sein dürfen. Quasi, ne? Also
sonst Zusammenarbeit zwischen euch und Autobahnpolizei? Gut, oder?
Das funktioniert sehr gut, weil wir einen guten Kontakt zum Revierleiter der Autobahnpolizei haben, aus Feuerwehrsicht.
Ach so.
Der engagiert sich bei uns auch noch nebenbei, weil er auch in Dommersdorf wohnt. Aber auch da, natürlich bei Einsatzstellen ist es so, da müssen wir alle funktionieren miteinander, ganz klar. Und natürlich gibt es da auch den einen oder anderen Reibungspunkt, weil die Polizei das anders sieht als wir. Und grundsätzlich muss man ja wissen, wenn wir einen Feuerwehreinsatz haben, dann sind wir die Einsatzleitung und die Polizei unterstützt uns dabei quasi, solange bis wir die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Und gerade so was Absperrung angeht,
das
und Unterstützung
wollte ich gerade sagen,
und so weiter.
Ich kenne das ja auch, wir haben ja auch A20 und BNR3 bei uns mit auf dem Aufgabengebiet. Und das ist natürlich so, die Feuerwehr macht sofort eine Vollsperrung und die Polizei will natürlich gerne immer, dass der Verkehr noch sozusagen läuft. Das will der Autofahrer auch, aber hier geht es ja um die Sicherheit der Kameraden.
Genau.
Und es bringt ja niemanden was, wenn da einem der Arsch abgefahren wird sozusagen.
Wir haben da auch schon zusammen mit den Beamten gesessen, also die Führung von uns, quasi mit den Beamten der Autobahnpolizei, um einfach auch da das Thema zu sensibilisieren. Warum machen wir das eigentlich? Im gegenseitigen Verständnis füreinander. Das funktioniert ganz gut. Wir sind da sehr zufrieden. Es gibt immer was zu besprechen.
Ja.
Das ist immer so. Aber wir haben gar kein Gräuel.
Ja, gar schön. Nicht. Cool. Also, Wir haben ganz, ganz viel über die Gemeindefeuerwehr Dummersdorf erfahren. Robert, ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute. Natürlich ein gutes Händchen auch als Gemeindewehrführer und dass du heil natürlich aus den Einsätzen oder deine Kameraden natürlich auch heil aus den Einsätzen zurückkommen. Gut Schlauch natürlich. Und dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du hier im Studio warst, dass du mein Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir uns vorstellen durften.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.